Guten Tag, lieber Klaus-Dieter.
Na.
Nach unserer letzten Sendung waren wir ja mehr in den Sphären außerhalb der deutschen Grenzen. Lass uns doch mal in die geliebte Heimat zurückkehren.
Genau, das ist ja eigentlich der Sinn unseres ganzen
Ganzen,
Seins.
richtig.
Kümmere dich um deine Klamotten, ja.
Ja, lass uns doch mal die Perspektiven so zum jetzigen Zeitpunkt beleuchten im Hinblick auf die 5 Wahlen in den Ländern, die dies Jahr anstehen und die meines Erachtens, je nachdem, wie die ausgehen werden, Konsequenzen für die Bundesregierung haben werden. Ich sage nur Bundesrat, zuständige Gesetze. Es
Ja.
wird einen Haufen Betriebsamkeit geben und auch jetzt schon Überlegungen geben bei Verfassungsrechtlern und sonstigen Juristen, wie man den möglichen Ereignissen, die da sich abzeichnen, zuvorkommen kann. Fangen wir doch mal an, da wo du viele Jahre warst, das geliebte Baden-Württemberg.
Ja, das ist interessant, weil im Grunde genommen werden diese Wahlen sicher was verändern. Was weiß man noch nicht, aber Baden-Württemberg ist ja so ein Phänomen, dass da ein grüner Ministerpräsident gekommen ist. Und ich kenne den Kretschmer noch aus den Zeiten, wo ich in Freiburg war, von 70 bis 86 war ich da. Und der war damals Maoist bei dem KWW und
Kommunistischer Kampfbunde.
Kommunistischer Bund Westdeutschlands,
Ja.
und die waren glühende Verfechter von Mao und so weiter. Und die waren meines Erachtens nicht dumm. Es waren kleine, feine, aber eben irgendwie ein bisschen desorientierte kleine Bewegung. Und der Kretschmer hat dann aber gemerkt, nach dem Kampf gegen das Kernkraftwerk Wiehl,
Verloren.
da haben sich die Grünen quasi formatiert. Das ist die Geburtsstunde und die Geburtsurkunde der Grünen, ist der Kampf gegen das Kernkraftwerk und gegen die Kernenergie
Will, ne?
in Baden-Württemberg. Und dieser Kampf ist letztendlich erfolgreich gewesen. Und die ganzen damals die ganzen wichtigen waren da auch bei diesem Auseinandersetzung. Ich war immer dabei damals und kenne mich da sehr, sehr gut aus. Aber er war eigentlich ein etwas unterbelichteter. Und der war dann aber plötzlich auch im Parlament, und da hat er dann seine Karriere angefangen und bei den Grünen und den KBW dann irgendwie nebenbei weggeworfen und hat dann, glaube ich, sogar Kofferträger für den Fischer.
Joschka,
Da, ja,
ja.
und er ist ja Lehrer für Biologie und so weiter. Insofern also ist er in der Lage,
Hat gepasst.
Text zu lesen und so weiter, und kennt sich auch ein bisschen aus. Und hat im Grunde genommen etwas behäbige Art und Weise und hat dann auch über die Jahre, wo er jetzt Ministerpräsident geworden ist, so eine Art Landesvater-Attitüde. Ist ja immerhin
Ja.
dreimal, glaube ich, gewählt worden.
Dritte Mal,
Ja,
ja.
und jetzt ist vorbei mit Lustig. Und wenn du einmal einen Ministerpräsidenten hast und der nicht alles falsch macht, dann wird er auch wieder gewählt.
Ja.
Also, aber jetzt hat er das Problem, der Özdemir will jetzt ihn
Beerben.
beerben, aber da ist zurzeit nicht viel zu beerben. Denn die Grünen sind eine quasi Anti-Auto-Partei in dem Bewusstsein der Bürger und auch in
Ja.
Baden-Württemberg. Und dann haben der Kretschmer hat ja kurz vorher so die Kurve gekriegt von dem Anti-Auto hin zu
Landesväterlich.
Anti-Verbrenner. Nee,
Ja.
Anti-Verbrenner und mehr Elektro. Elektro hat er ja auch wirklich positiv gesehen. Aber wenn du siehst, dass Porsche in der Krise ist, wo sie
Massiv.
ausschließlich auf ihre Elektrodinger
Daimler
sind
ebenfalls.
fertig, genau, müssen sich richtig umstellen, haben Milliarden
Verbrannt,
verbrannt.
verbrannt.
Und da ist jetzt die Leute, also in Baden-Württemberg geht die Muffe.
Massiv.
Die haben im Grunde genommen die Angst wie Detroit. Detroit, amerikanische Automobilindustrie, völlig
Oder
fertig. Ja,
Ruhrgebiet.
völlig fertig. Und das kann denen jetzt auch machen. Und es ist Insolvenzen ohne, wie heißt es, Zuliefererindustrie, die ist betroffen. Also das ist ein richtiger krisenhafter Zustand. Und die haben keine richtige Antwort darauf. Und die Grünen, ich vermute, von 30 werden die runtergehen
Halbiert.
auf 15 oder irgendwas zweistellig und im mittleren, unteren Bereich. Das wird sich erleben, und der wird es nicht. Aber die Frage ist, was wird's? Wer kommt da und wie ist
SPD kommt auf keinen Fall.
Ja, und dann siehst du, die CDU wird es auf jeden Fall sein. Und mit wem geht die CDU? Und da kommt das AfD-Thema wieder. Die dürfen
und
nicht.
Und FDP. Nicht. Wenn die FDP in Baden-Württemberg nicht mehr in den Landtag kommt, dürfte das Totenglöcklein eingeläutet sein für die FDP.
Ganz kompliziert, überhaupt dann noch eine Mehrheit hinzukriegen. Wenn Sie Glück haben, bleibt die FDP drinne.
Und dann können ich glaube es nicht.
Ja, und können Sie mit den Linken und mit der FDP und mit der SPD und dem Restbestand, kriegen Sie dann noch irgendwas zusammen.
Ein bunten Haufen.
Und außerdem ist die AfD, glaube ich, in Baden-Württemberg nicht so stark.
Ja, wenn sie 20% traue ich denen zu.
Zwischen 15% sind. Also es wird immer spannend, das ist die eigentliche Frage. Das hat ja die Frage mit Brandmauer. Wenn wir jetzt die anderen Wahlen sehen, wer zum
da kommen wir noch dazu.
Sachsen-Anhalt oder so, da sieht das ja noch
viel. Vielleicht noch zu Baden-Württemberg geworden. Ich meine, eins muss ich dem Kretschmer zu Gemüge halten, für seine geistigen Kapazität. Er hat schon früh erkannt, dass Baden-Württemberg mit seiner Autoindustrie nicht das zweite Ruhrgebiet werden will. Ich meine, was ich soweit Baden-Württemberg kenne, so mein Eindruck, du hast zum Beispiel einen Landkreis oder eine größere Stadt und der Hauptsteuerzahler ist ein großer Zulieferer für die Automobilindustrie. Ja. Wenn der verreckt, dann geht eine ganze Region die Hohle rein.
Haben Sie jetzt auf weiter
Schritte? Der ganze Kommunalhaushalt bricht denen zusammen. Ja. Die Landesregierung hat Einnahmeverluste, sie können es nicht mehr ausgleichen. Das ist ein riesen Problem, was ich denke.
Ja, aber das ist immer Folge der Spur des Geldes. Also das wird überall ein Problem sein. Und wir haben es jetzt inzwischen, zum Beispiel Stuttgart oder so, die können ihre normalen Aufgaben gegenwärtig
nicht
bewältigen, nur mit weiteren Krediten.
Guck dir mal Baden-Württemberg an, Stuttgart, weil gerade Stuttgart 21, mein Lieblingsthema. Wir hatten ja neu schon das Gerede. Alle tun so bestürzt, es ist zu teuer. Es war von Anfang an bekannt, das Ding kostet 18 Milliarden D-Mark. Ja. Und wir teilen das in 4 Etappen auf und da haben es die Leute geschluckt. Und daher kommen die 4 Milliarden am Anfang her. Das war ein riesengroßer Betrug zwischen der Bahn und der dortigen politischen Lobby. Hauptsache, was ging es um die 42 Hektar oder 46 Hektar Stuttgarter Güterbahnhof. Ja, das klar. War's als Bauland. Das war der Auslöser.
Und der Effekt für den Bürger sollen angeblich 3 Minuten Verkürzung sein, die wahrscheinlich noch nicht mal passieren.
Der Bahnhof ist um 20% die Kapazitäten. Und jetzt kommt, was ich gesagt habe, das wird doch für Juristen wird's ein wunderbares Arbeitsplatzbeschaffungsprogramm werden. Wenn die Tunnel diese fahrlässigerweise da durch den Karst gebohrt haben, weiter absacken, da gibt es eine Klagewelle, wenn da oben die Buden Risse kriechen, in die Standsicherheit nicht nahe, das wird ein riesen Rattenschwanz von Schadenersatzforderungen kommen.
Na ja, gut, aber das habe ich das gesagt, das hast du jetzt in Hessen, da Frankfurt saugt aus dem Vogelsberg das Grundwasser raus.
Richtig.
Und dann setzen sich die Häuser,
Richtig. Da
gibt es Risse und da gibt es fast keinen Schadensersatz. Das ist dann
Kollateralschaden
im Wald oder sonst etwas und so weiter. Und jetzt kommt noch dazu, du kannst dich noch nicht mal mehr gegen das Zeug versichern, weil die Versicherung
ist
so teuer, dass du das gar nicht brauchst.
Nein, die macht doch gar nicht mehr.
Nee, macht doch gar nicht.
Genauso, wenn einer sagt, du hast an der Elbe ein Haus, am Ufer, nee, kriegst du auch keine Versicherung mehr. Punkt.
Ja, Fundamentalschäden werden nicht mehr versichert.
Also Baden-Württemberg wird ein Instanzhinter werden für die Bundesregierung, wie die da rauskommt. Und wenn du sagst, das wird ein bunter Haufen aus, die Linken kommen auf jeden Fall stärker rein, auf jeden Fall, weil die Verelendung in Baden-Württemberg voranschreitet. Die AfD kommt gesichert für mich rein, SPD weiter im freien Fall. Und FDP wird das Zünglein an der Waage. Kommt die FDP nicht rein,
hat es Konsequenzen. Und wenn wir sehen, ich meine, meistens sind die nicht so dramatisch, die Veränderungen, aber für die Grünen wird es wohl heftig werden. Und dann wird es so ähnlich wie in Thüringen auch. Das ist ja nie richtig. Denn die Frage, wer mit wem, normalerweise könntest du völlig unabhängig sagen, wie sind die Mehrheiten, wo sind die politischen interessanten Dinge, was kann man gemeinsam fürs Land machen. Das hat man in Thüringen nicht hingekriegt. Die CDU konnte das nicht mit dem Ramelow und das Ganze ist auch nicht mit der AfD und so weiter. Also die sind erstmal mit ihren eigenen Bindungen und Vorschriften und so.
Das Thüringen, wir haben noch eine CDU-Regierung, liegt an der Unfähigkeit der AfD in Eisenach, eine ordentliche Anmeldung ihrer Kandidaten zu machen. Dadurch, dass die in Eisenach beide Kandidaten nicht bekommen haben, also weil sie nicht angetreten sind, die AfD, die hätten sie beide gekriegt in Eisenach, hat die CDU die Option gehabt, in die Situation zu kommen, in der sie überhaupt jetzt ist, die wäre gar nicht da gewesen.
Ist ja klar, aber das nach hinten zu schauen, bringt ja nichts.
Nein, wir nach vorne gucken.
Das sagt ja nur das Potenzial, was die AfD, das heißt, was ist die AfD als Potenzial? Für mich ist das im Grunde genommen eine Reaktion der Bürger, die sehr unzufrieden ist mit den bürgerlichen Parteien.
Massiv.
Und das seit Jahrzehnten jetzt hier im Osten. Und die haben im Grunde keine andere Alternative, als die AfD das zu wählen. Und die nennt sich ja noch Alternative für Deutschland.
Das sage ich immer meinen lieben westdeutschen Bewohnern, die hier nach Thüringen gezogen sind. Die verstehen das nicht mit der AfD. Ich sage, die AfD hat nur eine einzige Funktion. Die Zerstörung des jetzigen politischen Systems und dieser Verarschung der Leute. Wenn du 30 Jahre lang CDU wählst und SPD und es gibt keine grundsätzliche Änderung, dann sorgen die Leute sich in der Masse, wenn ich mit solchen Leuten rede, nur da können wir auch mal die anderen wählen.
Ja, die Ostbürger haben ja, wenn man das noch
sagen darf. Wir haben eine kurze Zündschnur.
Wenn man das sagen darf, die haben ja schon alles ausprobiert.
Ja, und erlebt, erlebt.
Ja, und von den bürgerlichen Parteien sind sie so enttäuscht, weil die haben viel geredet und nichts getan. Und ihre Situation hat sich nicht verbessert.
Richtig.
Und jetzt haben wir die Situation im Osten, dass wir, wenn wir jetzt Sachsen-Anhalt als nächstes Phänomen
nehmen,
die haben jetzt, wickeln gerade mal die Chemieindustrie ab.
Massiv.
Da sollen 70.000 Arbeitsplätze verschwinden.
Weißt du, was das heißt?
Ja, natürlich weiß ich das, was das heißt.
Halle.
Das sind alle zusätzlichen Zulieferer und so weiter, das kommt da alles
mit dazu. Alles geht kaputt.
Und dann haben wir die Braunkohleabwicklung und so weiter. Dort passiert eine Entindustrialisierung im extremsten Maße.
Zum zweiten Mal.
Und wir reden immer von Transformation.
Ja.
Osten und die Ostbürger haben die Transformation schon nur einmal durch.
Und die zweite kommt.
Jetzt kommt die richtig heftige. Und die kannst du in Sachsen-Anhalt und wahrscheinlich Brandenburg, kannst du das im Grunde...
Lass uns mal auf Sachsen-Anhalt beschränken. Jetzt mal, was heißt das jetzt für Sachsen-Anhalt? Da werden ganze Regionen fallen im freien Fall. Bitterfeld, die Region Bitterfeld, Merseburg, Halle.
Naja gut, was macht die Politik da in der Regel?
Neuen Ministerpräsidenten.
Das auch, aber die Politik macht im Grunde genommen erst einmal eins. Sie kippt Geld raus, was sie gar nicht mehr hat, um im Grunde genommen entweder Kurzarbeitergeld oder sonst etwas und dann Fortbildung und so weiter. Damit haben sie ja die Wende schon finanziert und die haben im Grunde die Rentenkassen geplündert,
ja,
so dass wir jetzt ein Problem haben bei den Rentenkassen, bei der Pflegeversicherung, bei der Krankenversicherung. Die sind ja alle geplündert worden, nicht mit vorhandenem Geld, sondern einfach sich das alles, was in Rücklagen da war, haben sie jetzt genutzt. Jetzt ist kein Geld mehr da. Jetzt haben sie 1 Billion Schulden aufgenommen, um die Rüstungsklamotte da in Gang zu setzen im Krieg mit der Ukraine. Und da ist auch kein Geld mehr da. Oder wenn, dann wird jetzt im Grunde genommen sehr teuer, wenn sie weitere Schulden machen müssen. Und fast alle Gemeinden sind auch pleite.
Ja, und bei Sachsen-Anhalt, wo sie noch Eingriff haben, und zwar in die 500 Milliarden für Infrastruktur, zu sagen, wir verschieben es und kippen es jetzt da rein konsumtechnisch. Da gibt es ja schon den mahnenden Zeigefinger von den 5 Wirtschaftsweise Sachen. Nach ihrer Meinung wird das Geld nicht ordnungsgemäß verwendet.
Was wollen denn die Leute eigentlich? Die Leute wollen noch eine Perspektive haben.
Die haben sie da nicht.
Ob die AfD jetzt eine hat, das sei dahingestellt. Die werden vielleicht sogar alleine regieren können, ja, wenn das so weitergeht.
Ja, davon gehe ich aus. Also meine These ist, die brauchen keinen Regierungspartner,
die AfD. Aber wenn die jetzt alleine regieren, haben sie auch nichts gewonnen, weil für alles das müssen sie den Bund haben und wenn die blockieren, dann können sie
gut,
die
natürlich aber wenn sie
vorführen und sagen, hier, guck mal, die kriegen
auch nichts. Ja, aber damit wird der Bund ja auch geschwächt. Damit wird ja noch mehr Werbung für die AfD gemacht, wenn sie sich hinstellen als Opferrolle. Das sollte man nicht unterschätzen, was da kommt.
Das wäre, wenn man ihnen das empfehlen sollte, müssten sie das von vornherein sagen. Also solange der Bund nicht eine vernünftigere Politik macht. Die Politik des Bundes ist ja letztendlich alles den Gemeinden und den Ländern
aufzuhucken, was sie beschließen.
Und die müssen alles bezahlen. Und da gibt es ja die Diskussion bei den Ländern, wer bestellt, muss auch bezahlen. Und die kriegen es aber nicht durch.
Nein. Lass uns den nächsten Schritt gehen. Brandenburg, permanente Regierungskrise. Jetzt wollen die zwei Kreuzlahm, SPD und CDU, und CDU steht wieder zur Verfügung, auf welchen Funden, Politik weitermachen. Ne? Das war nicht der Wählerwille.
Absolut nicht. Und vor allen Dingen die in Berlin zeigen ja vor, was du mit einer SPD-CDU-Regierung hast.
Da kommen wir anschließend doch drauf, würde ich sagen.
Das ist das Allerletzte.
Ja, also Brandenburg fährt in die Dauerkrise, nach meiner Dafürhalten. Und Brandenburg ist genauso betroffen. Chemieindustrie wie Sachsen-Anhalt. Schwedt steht auf der Kippe. dann ja, was man da ein bisschen ist.
Ja, und da kommen wir doch wieder auf die Frage, dass die jetzige Politik, und das war, fing unter Scholz an, dass er nicht ehrlich sagt, dass die Amerikaner uns diese Pipeline weggesprengt haben.
Richtig.
Und dass das im Grunde genommen der Angriff direkt auf die deutsche Wirtschaft war. Und zwar
sie haben klein beigegeben.
Seitdem zahlen wir, und die Chemieindustrie geht nur weg, weil sie diese enormen Kosten für die Energie nicht mehr tragen können und die können nicht mehr im Weltmarkt wirtschaftlich
arbeiten. Dow Chemical baut die Anlagen ab
und sagt, ja, ist ja klar. Aber das, ist doch jetzt im Grunde von den Amerikanern erzeugt und dann muss man das auch mal sagen. Dann müsste das im Grunde genommen ein Wirtschaftsminister oder ein Ministerpräsident oder so müsste sagen, Freunde, das läuft hier nicht. Wir machen wieder Nord Stream 2 in Ordnung
und
wir
holen es nicht sagen. Das russische Gas muss wieder her, unsere Chemieindustrie im Osten zu retten. Die wird geopfert. Die wird ja, geopolitisch
ist ja
geopfert.
Ist ja schon, das wird ja nur mit so Trostgeldern und mit Trostpflastern werden die da gemacht. Und Schwed ist ein Beispiel und die Nord Stream-Geschichte hängt damit. Und die ganze Chemieindustrie,
alles.
Die jetzt, wo jetzt abgewickelt wird, wo man
guck im Grunde
sieht,
an.
Mit der falschen Politik, mit der extrem falschen Energiepolitik, mit der extrem falschen Außenpolitik, das muss wieder zu einem Dialog mit Russland kommen. Die bieten sich wie Sauerbier an
und wir sagen,
wir hauen denen eins auf die und wir
die erzählen die.
Der Pistorius sagt gegenwärtig sogar, wir werden jetzt Langstreckenraketen entwickeln in den nächsten Jahren, die tief in die russische Sphäre reinkommen. Das ist ja die reine Kriegserklärung. Was der macht, ist die reine Kriegserklärung, so wie der kriegsbesoffene Merz da im Grunde genommen ja auch sagte, ich rede nicht mit dem, wir werden jetzt Rüstung geben und die Ukraine muss zu kämpfen bis zum letzten
Also zum Beispiel noch ein, das gehört zu Sachsen-Anhalt, Pisteritz, Europas einer der führenden Düngemittelhersteller. Die werden dies ja dicht machen, wenn die kein ordentliches Gas kriechen. Das können die nicht mehr bezahlen. Nächster Schritt, wo Wahlen anstehen, ist Brandenburg, die SPD in Mecklenburg. Die SPD ist dort stehend K.O. Die Ministerpräsidentin, so wie ich das in Gesprächen mit Mecklenburgern habe, ist total verhasst. Ne? Also angefangen hat es mit ihrer Parole, das Schulbildungssystem, gegen Privatschulen hetzen, aber ihre eigenen Kinder auf die Privatschule schützen. Ne?
Ja, wenn wir
los.
Ja, wenn wir jetzt mal überlegen, was wir jetzt, es soll ja, oder nee, es ist gar nicht mal geplant, ist das Ergebnis einer falschen Politik, dass wir jetzt eine dramatische Zuspitzung der wirtschaftlichen Problematik im Osten kriegen. Außer wir werden alle im Grunde genommen Almosen empfängen.
Ja, das ist das Plan.
Das haben sie jetzt uns vorgeführt bei den Flüchtlingen. Die müssen nicht arbeiten, die kriegen ihr Bürgergeld und sind dann zufrieden und dürfen noch ein bisschen Spaß
haben. Wo soll das Geld herkommen, wenn die Wirtschaft in den Arsch geht?
Wird gedruckt. Solange sie drucken können und Kredite kriegen. Deutschland ist noch monetätsmäßig ganz gut drauf.
Das kann sich aber radikal ändern.
Wir haben 10 Billionen, haben sie jetzt geschrieben, ich weiß es nicht, ob es stimmt, aber 10 Billionen an Rücklagen in der Gesamtgesellschaft, bei den Betrieben und bei den Bürgern. Das waren mal 6 und sind jetzt so viel geworden. Es hat wahrscheinlich einen Inflationseffekt, dass das irgendwie mehr geworden ist, also von der Bewertung.
Ja. Also MacPom, nochmal, wir können sogar MacPom, hat auch keine Perspektive für ihre Leute da oben zu bieten. Der wird weiter entvölkert durch die A20, die Jugend haut ab. Fahr mal da hoch, du guckst dich um, nur noch alte Leute in den Städten.
Na ja gut, was ist denn, dahinter steckt ja letztendlich eine völlig falsche Politik. Das wird alles zentralisiert. Im Grunde genommen die medizinische Versorgung, die Krankenhausversorgung.
Das verheerend in Mecklenburg.
Wird alles zentralisiert, immer weiter weg, Thüringen ja genauso.
Da kommen wir noch
und
hin.
Im Grunde genommen, was man eigentlich nicht verstanden hat, dass Demokratie und auch Wirtschaft und Leben eigentlich dezentral funktioniert. Und du musst einen Arzt noch in der Nähe haben.
Du noch
musst
hinkommen.
Auch eine Kirche
du musst noch
haben.
Hinkommen.
Du musst auch noch einen Pfarrer haben und so weiter. Du musst, und wenn das alles verschwindet, weil du sagst, es rechnet sich nicht und du fährst dann nicht mehr hin oder du machst noch nicht mal mehr die Energieversorgung baust du aus, weil du sagst, für die paar Leute muss man nicht noch eine neue Leitung machen.
Wir sind ja noch bei Mecklenburg. Also ich weiß nicht, ob du das weißt. Weißt du, wo der größte Landkreis ist in Deutschland? Ist MacPom. Dort fährst du von der äußersten Ecke in die Kreishauptstadt Stralsund, sind 100 Kilometer.
Na ja.
Das ist eine Oma, die da was erledigen will. Die setzt sich im Bus, ist den ganzen Tag unterwegs, um in die Kreishauptstadt zu kommen. Stell dir das schon mal vor.
Ich schaffe mir im Bus keine 100 Kilometer.
Ja, ich so teilen,
sitzt ganz dumm. Deswegen wollen sie ja digitalisieren, damit die nicht mehr rumfahren.
Mecklenburg, nächster Wirtschaftsdienstag. das mit der Nummer, mit der Pipeline, das war eine Chance für Mecklenburg. Die hätten da oben Gaskraftwerke bauen können, direkt am Ausgang, effizient, Verstromung, Industrieansiedlung, ist vollkommen weg.
Aber die Industrie, die da ist, die ist nicht gerettet worden.
Nein, die Werften sind doch platt.
Da ist ja jetzt, ja, das ist alles in hohem Maße subventioniert worden.
Ja.
Wirklich, die Werften sind modernisiert worden und so weiter. Die sind ja zum Teil privatisiert, verkauft worden und so weiter. Riesensubventionen. Und jetzt haben wir das in Thüringen, Zalando.
Lass uns hier auf Thüringen übergehen. Ja, ja. Das ist doch Bankrotterklärung Industriepolitik. Wir haben, was haben wir gefördert? Logistikhallen. Logistikhalle ist das einfachste industriepolitische Gegenstand, den ich über Nacht abwickeln kann. Schloss zu, weg ist.
So. Ja, zumal die 22 Millionen, die gekostet haben,
sie sind weg.
Die hat der Steuerzahler bezahlt.
Ja, die haben wir bezahlt. Die belasten den Thüringer Staatshaushalt, die Verschuldung. Darüber redet keiner. So. Ja. Und wir haben noch mehrere solche Dinger hier stehen.
Ja, und da musst du erstmal eine Nachfolgeidee haben. Das hat man erstmal, glaube ich, nicht. Irgendwann findet sich's immer, dass du, weiß ich, bei den Supermärkten, die dann zugemacht haben, dann kommt ein Teppichhändler und dann kommt nochmal, weiß ich.
Nicht in den Riesenhallen bei Zalando.
Ja, ist ja klar. Aber es gibt keine Idee. Es ist eine Industriepolitik und Thüringen hat natürlich genau das Problem.
Aber wir hätten jetzt eine Halle frei für Rheinmetall. Den könnten wir denen anbieten.
Für?
Rheinmetall. Zur Kriegswaffenproduktion. Eine riesenüberdachte Halle. Die kann man schon nutzen für Endmontagen.
Ja gut, vielleicht sind die Fundamente dann nicht groß genug.
Also das kann ich nicht beurteilen.
Das ist eine Problematik, glaube ich. Aber das vom Prinzip ist ja so, das ist ja eine Satire, was du sagst.
Ja.
Das ist ja genau das, was der Herr Merz sagt. Naja, wenn VW schon in der Krise ist und keine Autos mehr machen kann, der Ursprung war ja im Grunde Kübel bauen für den Krieg und dann können sie ja wieder anfangen, Kübel zu bauen.
Ja.
Also wirklich, und zwar für den Russlandfeldzug.
Richtig.
Das ist ja so die Idee und dass sie jetzt Panzerwagen und so weiter machen. Das ist die Alternative zur jetzigen Friedensproduktion und das muss man unterbinden. Aber dafür ist natürlich in der gesamten Bevölkerung noch nicht das Bewusstsein da. Ich weiß es nicht. Ich wundere mich, das ist zum Beispiel in Sachsen-Anhalt, wo diese 70.000 Arbeitsplätze gefährdet sind, nicht auch zu Betriebsbesetzung oder so etwas
noch
kommt.
Noch nicht. Die Leute sind so durch die letzten 30 Jahre auch teilweise eingeludert worden. Ne? Die glauben das nicht, dass das passiert.
Ja, die haben ja auch keine Organisation. Ich meine, die Gewerkschaften sind
schon... Ja, alles weg. Ist alles platt gemacht worden.
Das müsste jetzt von einzelnen Betrieben ausgehen oder so. So wie in der Corona- Geschichte jetzt ja, die Montagsdemos ja so ein dezentrales Phänomen waren. Ja. Da sind die Leute, die nicht jetzt Maske wollten oder die nicht eingesperrt werden wollen, die sind dann am Montag auf die Straße gegangen und werden verunglimpft in den Medien.
Also, und Thüringen wird natürlich auch weiter in die Instabilität fahren. Die jetzige Regierung, das ist ja nur noch ein Zufall, dass die halt jede Woche noch existiert. Wenn die Linken ihre Hand wegziehen und die BSW ihre Eigenständigkeit weiter betont, ist die CDU-Regierung hier in Makulatur.
Ja, aber du musst doch mal die Realitäten sehen.
Ja, die Realitäten sind anders.
Die sitzen da drinnen
und halten die Hand auf
und kriegen jeden Monat 10.000 Euro und da werden die nicht sagen, also wir machen da jetzt einen Stress und machen Neuwahlen, dann fliege ich raus, ist doch keine Frage. Das war jetzt wie mit Ramelow genauso. Da waren die, haben gesagt, wir machen ein Jahr und dann wird Neuwahlen gemacht und dann haben die vier CDUler gesagt.
Du hattest doch den Höcke interviewt. Wie sieht denn er die Perspektive aus AfD-Sicht für Thüringen?
Na, dir sieht das so, wie das in Sachsen-Anhalt auch ist, dass du wahrscheinlich das abwarten musst, bis die so viel Stimmen kriegen, dass sie alleine regieren können, weil es gibt keinen Partner, der mit ihnen zusammenarbeiten
will.
Das verhärtet sich gegenwärtig mehr und du wirst ja, das merke ich ja auch in der Gesamtgesellschaft, es gibt in unserer Gesellschaft eine Spaltung zwischen denen und jenen. Und die sagen bloß, das sind Faschisten, also die AfD sind Faschisten, da muss man dagegen sein, die muss man verbieten. Und das in Thüringen, musst du dir vorstellen, also das sagt ja vor allen Dingen die SPD, dass die AfD verboten werden muss. Und das ist für mich eine Lachnummer. Also wenn
6% Partei.
Ja, wenn über 30-40% die Leute, die AfD wählen, dann soll eine 6%-Partei sagen, das macht doch endlich das Verbot.
Richtig.
Das ist doch Irrsinn. Das ist, ich sag mal, auf welchem Schiff sind die eigentlich groß geworden? So verstehen die auch Demokratie. Also die Leute, die glauben, dass jetzt das Verbot angesagt ist, das heißt ja letztendlich, was sagt man da? Die AfD ist durch die schlechte Politik der bürgerlichen Parteien so groß geworden, dass wir jetzt unsere schlechte Politik damit finalisieren müssen, dass wir die AfD verbieten.
Richtig.
Und so. Das heißt im Grunde genommen, die Demokratie retten, indem man die Demokratie abschafft.
Richtig, das ist genau so ist das. Ne? Ja, und wer wird eingekreist von anderen Bundesländern? Berlin, guck dir Berlin an. Berlin, diese Energienummer, die da stattgefunden hat, ist für mich eine totale Bankrotterklärung der innenpolitischen Sicherheit. Seit 2019 ist bekannt, dass da solche Irrlichter rumrennen und wollen die Infrastruktur beschädigen. Seit 2019 ermitteln die gegen die und die kriegen sie nicht. Da gibt es einfach nur zwei Erklärungen. Entweder A, sie sollten nicht enttarnt werden, oder B, der Sicherheitsapparat hat Aufgaben zu erfüllen über Corona-Leugner und sonst wohin, aber nicht um diese elementaren Probleme. Das ist für mich eine Form des Terrorismus zu kümmern. Machen sie nicht.
Das erinnert mich an die 70er, 80er Jahre in Italien.
Ja.
Ja, da haben wir ja die Situation, dass es jetzt keine CDU und keine Kommunisten und keine Sozialisten mehr gibt, sondern eine völlig andere parlamentarische Zusammensetzung. Das blüht uns, glaube ich, auch.
Ja.
Und jetzt habe ich die Situation mit diesem Stromzeug da in Berlin und mit den scheinbar angeblichen linksradikalen Terroristen. Und wir haben in Italien die Situation gehabt,
Rote Brigaden, ne?
Verleger, das war Feltrinelli, die haben die ganze Zeit immer Attentate auf Strommasten gemacht, das war deren Hobby. Und da wurde das öfters mal mit Stromausfall und so weiter. Und auf diesem Hintergrund, dass man sozusagen eine Gefahr des Linksradikalismus dann durch diese relativ überschaubaren kleinen Probleme gehabt hat, gab es dann in Bologna ein riesengroßes Attentat.
Ja.
Und zwar eine Riesenbombe, der Bahnhof ist in die Luft gesprengt worden. Unheimlich.
Richtig, da bin ich auch dran.
Und das wurde dem Feltrinelli und den Leuten alles unterschoben. Heute weiß man, das war die rechtsradikale Variante. Und das ist für mich genauso die Situation, dass im Grunde genommen jetzt das, möglicherweise kann man sogar sagen, dass das irgendwie Rechtsradikale sind, aber eigentlich ist das Ganze organisiert von den Diensten. Die wissen das in der Regel. Die sind in diesen ganzen Gremien drin. Die NGOs sind alle durchdrungen von diesen Diensten und die wissen auch Bescheid, wo was ist. Wir haben früher in Deutschland so in den 80er Jahren gehabt, dass im Grunde genommen der Verfassungsschutz ein Loch in die Strafanstalt da gesprengt hat. Das wurde auch den Linken zugeschossen. Da muss man immer sehr, sehr vorsichtig sein.
Ich sage nur NSU.
Ja.
Erklär doch bitte mal, warum der Verfassungsschutz die alle NSU-Akten geschreddert hat, wenn da nicht drinnen gestanden hätte, dass sie genau wussten, wo sie waren und drum und dran und was sie mit denen für Dückelchen gemacht haben. Naja, als Arbeitsplatzbeschaffungsprogramm.
Naja, zumindest, das weiß man ja, das ist ja wieder schon lange her, aber der Brand, der da, ich weiß nicht, in Jena war, der Brand hat an nachweisbar 200.000 Euro vom Verfassungsschutz gekriegt als Informant.
Ja.
Und das Geld ist direkt in die NSU gegangen.
Jo.
Also so kann man auch die Zahlungsströme machen. Wenn du jetzt zum Beispiel Zahlungsströme verschleiern willst,
ja,
dann machst du das über solche Wege. Und das ist direkte Finanzierung der NSU gewesen.
Wir wissen viel zu wenig von Berlin, was da eigentlich los ist. Berlin fährt auch ins Regierungschaos rein. Also offiziell sagen sie, die Linken werden die Wahlen gewinnen in Berlin.
Was auch immer, aber das ist ja Propaganda. Aber das Interessante, du hast vollkommen recht. Jetzt sagen die doch tatsächlich, was ich so lese, diese Gruppe hat schon 10 Jahre lang da immer Anschläge gemacht. Hast du was davon gewusst?
Nein, alles unterdrückt.
Das hat überhaupt keine Rolle gespielt. Das war Pille.
Nein.
Jetzt ist das angeblich schon 10 Jahre und diese Gefahr ist so, was auch immer. Es kann ja sein, dass es so ein paar Verblendete sind oder so, die glauben, dass das die richtige Umweltpolitik ist, indem wir im
Grunde um die Massen zu mobilisieren.
Jetzt haben sie sich entschuldigt, habe ich ja gelesen, dass da jetzt die armen Omas da gefroren haben.
Und
ein oder zwei sind sogar tot. Also das ist vollkommen sinnlos, was da jetzt vorgespielt wird uns als Idee, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist das eine Ablenkung.
Eine massive.
Aber es sagt uns letztendlich natürlich eins, diese Blackout von Energie, wir sind kurz davor. Was wir haben an Energiepolitik, die ist, das ist ja was für Idioten.
Wir leben deshalb noch industriell, weil wir billigen französischen Atomstrom aus Belgien und Frankreich einführen. Mit unseren Windrädern und Sonnenenergie können wir keine dauerhafte Energiesicherheit sichern. Können es nicht.
Ich habe gelesen jetzt die Tage, Da ging es genau um die Frage. Also die neue digitale Entwicklung ist sehr, sehr energieaufwendig. Kann sein, dass die Chips nachher noch besser werden und dann brauchst du nicht so
viel. Die Produktion allein schon, die Rechenzentren.
Aber genau, die Rechenzentren. Und da hat jetzt einer geschrieben, naja, also das, was Deutschland zurzeit hat mit der Energiepolitik, da kann der Flatterstrom, der nicht so richtig sicher ist und nicht geklärt ist, damit kannst du keine Rechenzentren und auch keine Sachen
betreiben.
Da fällt dir immer Ausfall und so weiter und so fort. Du brauchst ein stabiles Netz und das
konstante Erzeugung.
Das ist bei uns nicht gegeben, weil mir normalerweise noch nicht einmal den Weg von der Nordsee bis nach Bayern hat man festgestellt. Man hat die Dinger, die stehen da und werden nicht benutzt. Ich habe die Norweger oder so, die haben es mal ausgesucht. Diese Windräder, die sehr teuer sind, die sind nur zum Durchschnitt, zum 25% im Betrieb.
Ausgelastet.
Das heißt, das wird ausschließlich wirtschaftlich nur für die Investoren, wenn da eine solche Subvention läuft.
Ja, es wird subventioniert. Ein gigantischer, die werfen der Strauß-Partei vor, sie haben die Atomkraft hoffähig gemacht und haben 300 Milliarden verbrannt. Ich möchte mal die Rechnung sehen, wie viel wir für die Windenergie zum Fenster rausgeschmissen haben.
Ja, nicht nur haben, sondern machen.
Jeden Tag.
Alles wird subventioniert, das wird nur wirtschaftlich, weil das subventioniert ist. Bei der Solarenergie kann man sagen, durch die Chinesen, dass die Module so preiswert geworden sind, kannst du heute dein Solarding aufs Dach machen und das refinanziert sich selber.
Richtig,
durch die Einsparung.
Keine Subvention, es gibt keine Subvention mehr.
Weiß ich nicht.
Alles weg.
Das ist nur den Chinesen zu verdanken.
Richtig.
Und da hat mir aber der Landrat das habe ich glaube ich schon mal gesagt, der Landrat in der Sächsischen Schweiz gesagt, sie finanzieren von der Sparkasse eben auch Solarparks, wo sie noch nicht mal einen Anschluss haben. Ja, und die kriegen dann auch, nachdem es fertig gestellt
ist,
vom ersten Tag an kriegen die Subvention.
Ja, das war letztes Jahr sicherlich alles noch gewesen. Also die Reiche will das ja radikal einschränken, radikal. Aber das sagt ja alles aus, ne?
Ja, weil sie auch kein Geld mehr haben, wo soll das herkommen? Ich meine, wenn du 1 Billion für die Rüstungswahnsinn und für den Schwachsinn, das ist ja alles für vertane Zeit.
Ein halbes Bruttosozialprodukt geht in die Rüstung.
Ja, und das soll ja noch mehr werden und wir wollen kriegstüchtig werden und das muss aufhören. Und da ist natürlich sehr, sehr traurig, dass die Friedensbewegung so schwach ist. Aber meine Theorie ist eigentlich die Friedensbewegung ist nicht schwach, die ist eigentlich stark. Aber die meisten Leute, denen ist das noch viel näher, der Krieg ist in der Ukraine, aber die Arbeitsplätze, die sind hier in Sachsen-Anhalt.
Richtig.
Und da muss eine Bewegung her. Und zwar, ich sage, meine Parole heißt im Grunde genommen, unser Geld für unsere Zukunft. Das heißt, unsere Steuergelder müssen für unsere Zukunft und nicht für Kriege in der Ukraine oder für Fahrradwege in Peru oder sonst was ausgegeben werden. Die können ja auch Fahrrad fahren, aber wir haben gar nicht so viele Fahrräder.
Dann sage ich dir meine Antithese. Es wird sich dann etwas ändern und da rücke ich auch nicht ab, wenn das deutsche Volk in Größenordnung die Nahtoderfahrung gemacht hat. Das I, Rosa Luxemburg, für Elends Theorie. Das Proletariat fängt dann zu randalieren an, wenn sie nicht mehr zu fressen haben. Und genauso ist es hier. Der Lebensstandard muss so radikal sinken, dass auch der Letzte auf der Straße kapiert, so geht's nicht weiter.
Das ist sicher ein Teil. Das ist ja genau das, was jetzt in Venezuela oder wo auch immer, wenn du durch Sanktionen die wirtschaftliche Situation der Bevölkerung so runterfährst und das war in Tunesien und so weiter, wenn durch die Inflation und die von außen beeinflussten Dinge die Situation sich verschlechtert, dann ist das so. Aber wir sind natürlich noch nicht an diesem Punkt, weil man sagt ja auch letztendlich, wenn die da oben nicht mehr können und die da unten nicht mehr wollen, dann haben wir eine revolutionäre Situation und wir haben das nicht mehr wollen. Wenn du Bürgergeld ausreichst, sonst kann ich mir eine Flasche Bier aufmachen, gucke Fernsehen und mache Spiele und Gaming.
Ja, ist gut.
So, dann komme ich einigermaßen hin und solange der Staat das noch kann,
ist gut.
Also im Grunde und auch wie mit dieser Arbeitslosigkeit dann letztendlich mit allen Förderungen das einigermaßen überdecken, solange wirst du auch keine Revolution.
Nein, haben wir nicht. Vollkommen klar. Das geht erst dann, wie zum Beispiel in Baden-Württemberg, ein großer Zulieferer, zum Beispiel Mahle, wo eine ganze Stadt dranhängt, wo der Hauptsitz ist, dicht macht. Und plötzlich 10.000 Leute auf die Straße geworfen werden. Dann kollabiert ein Landkreis und dann werden die Jungs munter.
Ja, wenn sie nicht vorher das Geld, die mit Geld zuschütten und sagen, du hast ja meistens auch Mitarbeiter, die haben sind 40, 45, 50 oder so. Und wenn du denen, wie jetzt hier damals bei der Wende, der spät den goldenen Handschlag gegeben hat mit 100.000
D-Mark
oder mit 200.000, gehen die in die Rente,
renovieren doch ihr Häuschen. Wir verlagern doch das Problem in die Rente rein.
Ja, ist doch logisch, aber ich sage ja, damit kommt noch keine revolutionäre
Situation. Nein, überhaupt nicht.
Hat es denn das gegeben? Die haben gesagt, jetzt sind wir fröhlich, die ganzen Zeiss-Arbeiter sind alle noch klug und alle noch wahrscheinlich in der Lage gewesen, was zu arbeiten, aber man hat sie nicht gebraucht.
Richtig.
Und was passiert bei denen? Die sagen ja, gut, wir sind überflüssig. Ja, unser Wissen ist nicht gebraucht,
richtig,
ist nicht gefragt.
Richtig.
Ja, und das wird jetzt möglicherweise wieder die Mittel.
Ja, genau in derselben Dimension, aber diesmal Deutschland weiter.
Ja, nur dann ist irgendwann die Pumpe, wenn sie kein Geld mehr haben.
Dann ist Schicht gesagt.
Ja, das Folge der Spur des Geldes, wenn das alle ist, dann kommt das. Und da hast du recht. Wenn das jetzt nicht mehr geht, kein Bürgergeld, keine Subventionen, kein Dings, dann wird es eng. Und wenn die Leute, so wie in Amerika, und das ist das, was in Baden-Württemberg jetzt läuft, wenn die Leute in Detroit, die waren ja so am Ende, in Amerika ist das nicht so.
Die sind ja auch noch am Ende.
Ja, da haben die doch tatsächlich vor den Sozialwohnungen, haben sie dann die Grünflächen umgegraben und haben da Kartoffeln gesät und Tomaten und so weiter, um überhaupt was zu essen zu haben.
Und das Kraut, Kretschmer von Baden-Württemberg, seit ein, zwei Jahren.
Das sagen auch die Leute, ich bin jetzt...
Du bist ja näher dran als ich.
Ich war vor kurzem in Freiburg,
habe
einen Freund besucht.
Das Zentrum der Grünen Bewegung.
Ja, und da habe ich gesucht, eine Gaststätte, wo man noch badisches Essen kriegt.
Ja.
Also vor 40 Jahren bin ich da ja weg.
Ja.
Und das ist schwer. Es gibt noch die Tradition, zwei oder drei Traditionsgaststätten, Großer Meierhof und so. Da kriegst du noch Schäufele, Käsespätzle und so weiter. Und
den Rest
der Innenstadt sind alle internationalen Essensvarianten, die es überhaupt gibt. Und die werden vor allen Dingen auch von den Leuten da betrieben, die aus den Nationalitäten kommen. Ja. Und in der Gaststätte, wo ich da war, das sagte einer, der ist mit einer Afrikanerin da zusammen gewesen, haben wir beide ein süßes Kind gehabt. Und dann sagte er zu seiner Frau, und das war ein Altbadener, der sagte, hast du gewusst, dass Freiburg in Bevölkerung zu 40% ausländisch sind? So, und da sage ich mir, ich bin vor 40 Jahren da weggegangen, dass das so ist, das siehst du der Stadt
Das
siehst du der Stadt wirklich an. Die ist wirklich eine andere, kann gut oder nicht gut sein, das mit Amerika, New York und so funktioniert ja auch. Aber das hat sich wirklich verändert. Die Stadt ist nicht mehr da und das Historische, das, was du kennst, das deutsche Essen oder so,
weg.
Das ist auch an den Rand gedrängt. Ne? Und das Wesentliche, da kriegst du alle möglichen Arten von Weltessen und die Leute sind glücklich. Ich habe auch gesehen, ist alles knackevoll.
Ja, ja.
Die Stadt war knackevoll, viele Schweizer, alles. In diese Richtung. Ja.
Also, interessant. Also wir sind wieder da. Das 26-Jahr wird also für mich unter folgenden Parolen, sagen wir mal, interessant werden. Landtagswahlen wird das politische System in Deutschland nachhaltig, ich sage nicht verändern, sondern beschädigen. Zweitens, das Jahr 26 wird das Jahr der Insolvenzen in Deutschland mit...
Ist es ja schon jetzt.
Ja, es geht am Anfang des Jahres. Aber so die Bundesstatistikbehörde hat schon reagiert. Mit Vierteljahr Verspätung Insolvenzanzeichen.
Ja, damit man das ein bisschen
strecken kann.
Kaschieren kann.
So, ja. Also das heißt, das wird das Jahr der Insolvenzen und wird den wirtschaftlichen Niedergang in Deutschland diesmal richtig beschleunigen. Früher waren die Insolvenzen in der Masse 80%, Firmen so bis 10 bis 50 Leute. Jetzt sind die Buden dran zwischen 100 bis 1000.
Naja, gut,
und dann wird es relevant.
Das ist jetzt was wahrscheinlich so ist, aber was soll man dagegen machen?
Die muss die Politik ändern, die wird nicht geändert, die Politik, nee, die Steuerpolitik wird nicht geändert. Die
ändert sich nicht, aber was sollen wir jetzt machen? Dann müssen Leute auf die Straße gehen.
Ja, die Leute gehen nicht auf die Straße.
Früher mal haben wir in Westdeutschland, haben wir dann als die Stahlindustrie
und
die Plätze ging, dann haben die da in Rheinhausen, haben die Brücken
besetzt. Ich weiß.
Betriebsbesetzungen, da gab es Demonstrationen, da gab es aber auch noch starke Gewerkschaften.
Ja, und die sind alle geschwächt. Und
die Posten nicht.
Nein, die sind abgeschafft worden durch die Wende.
Ja, durch den Mindestlohn. Im Grunde genommen, was willst du, die Gewerkschaft werden, wenn der Staat die Preise festlegt? Das legt ja doch Einheitspreis. Ihr hattet auch früher den sozialistischen Einheitspreis und unsere Regierung legt den Lohn fest.
Ja.
Ja, und das machen wir auch jetzt regelmäßig und dann braucht doch keiner. Wieso soll ich da so viel Gewerkschaftspreis?
Wo haben wir noch Gewerkschaften? Bei so großen Unternehmen im Westen?
Nein, wir haben nur noch Gewerkschaften, die wirksam sind bei der IG Metall.
IG Metall.
Das ist gut. Und das zweite ist Verdi. Und Verdi, die
holt sich aus dem Staat.
Verdi holt sich aus dem Staat.
die Leute.
Da können die, machen doch jetzt, wollen sie jetzt wieder demonstrieren.
7%.
Ja, die wollen, ja, und die Beamte wollen jetzt auch noch 300 oder wie viele. Also das sind alle, die sich am Staat gütig halten, die können auch auf die
Kacke noch fordern.
Die können es dann fordern und sagen, dann machen wir keine Müllabfuhr, machen wir nicht mehr
ja, das. Ja, abpressen die Leute. Ja. Und in der Chemieindustrie heißt, wenn die jetzt sagen, wir wollen jetzt 7% mehr Lohn haben, sagen die, okay, wir machen dicht. Hm. Der Staat kann nicht dicht machen, weil es sein... Seine Aquarium ist, wo er drin
ja, wenn die sagen, wir streiken, dann streiken sie. Dann sagen die, ich will aber, dass mein Müll weggemacht wird. Also das ist jetzt in der Gewerkschaft, die nehme ich nicht so für voll. Also wenn du sozusagen am Staat dich gütig hältst und im Grunde genommen alle Bürger damit belastest. Aber
in Geiselhaft nimmst. In Geiselhaft
Ja, ist ja nett. Es ist ja die Verdi, ich weiß nicht, das war ja, kennst du nicht so, aber das ist so, so
gemischt waren werden.
Alles, was nicht mehr lebensfähig nicht war,
haben die eingesammelt.
Zusammengesammelt. Ja, ja, das ist
ja, es wird interessant werden. Na, wir werden uns in regelmächtigen Abständen dazu mal verständigen.
Mich interessiert jetzt zunehmend, was soll man denn dagegen tun? Sonst werden die Leute ja perspektivlos. Man muss sich im Grunde zusammentun. In kleinen Einheiten,
es gibt anfangen.
Ja, in kleinen Einheiten und auch gegenwärtig dann aufs Rathaus gehen oder kleine Demonstrationen machen. Wenn jetzt ganze Ortschaften, dann muss man da hin und sagen, Bürgermeister, was hast du denn für eine Idee? Was gibt's denn jetzt?
Gibt's nur, passiert gibt's, noch gibt's nicht.
Gibt es nur Stütze oder was?
Passiert noch nicht, Birnlicht auf noch nicht. Aber meines Erachtens wird das Ding nicht in arithmetischen Positionen sich verschärfen, es wird geometrisch abgehen. Also nicht 1, 2, 3, 4, 5, sondern 2, 4, 8, 16, 32. In dem Tempo wird das gehen. Und dann ist ein Widerstand zu organisieren, möglicherweise, Klaus Dieter, zu spät. Wenn erst mal die Bude zu ist, ist die Bude zu.
Ja, ja, gut, das ist ja klar. Aber das Problem ist, wenn eine Bude zu ist, dann ist sie auch zu aus gewissen Gründen.
Also ja, du musst die Bedingungen ändern für die Industrie.
Natürlich, aber das
die ist... Die wird doch nicht geändert.
Na ja, gut,
die Steuern gesenkt für die Industrie.
Du hast letztendlich, das Problem ist ja, dass die Unternehmer, der Mittelstand auch nicht richtig reagieren. Die reagieren auf ihre eigene Art,
ja,
indem die sagen, naja, wenn das die Bedingungen hier so schlecht sind in Deutschland, dann gehe ich woanders hin. Und alle Industrien, die das können, und dadurch, dass sich alles verändert, so schnell auch, und die Technik so weit sich so schnell verändert, ist das manchmal sogar sehr heilsam für ein Unternehmen, wenn sie den alten Laden da stehen lassen kann und macht das irgendwo anders, wenn sie das finanziert bekommen oder Subventionen bekommen. Amerika macht das ja. Die locken die ja mit billigen Krediten und so weiter.
Und billigen Strom.
Und, ja, dann gehen die da hin und sagen, die Bedingungen kannst du ausrechnen. Wir haben das mal einfach auf dem Bierdeckel da, der
Merz
das immer wollte, haben wir auf dem Bierdeckel ausgerechnet, wenn wir jetzt unseren Laden hier zumachen in Amerika mit Subventionen eröffnen, dann haben wir gleich 10% mehr Gewinn. So einfach ist es.
Tja, und was das nächste kommt, was jetzt für die SPD jetzt wieder als Sargnagel betreibt, ist, das ist auch die psychologische Komponente, die darf man nicht unterschätzen. Wenn du hier Unternehmer bist, wirst du angefeindet, wirst bei den Finanzämtern als Krimineller geführt und die Botschaft ist nach außen für einen, der das Abitur hat, ich bin doch nicht bescheuert und werde Unternehmer. Ich studiere gegen den Staatsdienst. Über 50% des, was hier nachwächst, wollen keine Unternehmer spielen.
Ja, und das hat man.
Das ist doch tödlich.
In Frankreich ja auch. Der ist Staatsdienst das Wichtigste, was man erreichen will. Bloß wenn der Staat auch pleite ist, wird das auch nicht viel besser werden. Also das eigentliche Thema ist, dass die Politik geändert werden muss.
Radikal.
Da fangen die Leute jetzt am Konkreten mit dem Wahlzettel an und wir werden wahrscheinlich dieses Jahr unser blaues Wunder
erleben. Wir werden die politische Anarchie hier
was
kriegen.
Was daraus wird, das muss man dann jetzt weiter gucken.
Das kann man noch gar nicht abschätzen.
Ja, das heißt, mit einem Bundesland oder mit zweien kannst du noch nicht viel machen, aber die Tendenz in die Richtung, so geht's nicht weiter. Das muss ja irgendwie Raum greifen, dass die Leute sagen, wir müssen...
Wenn Sachsen-Anhalt und Mecklenburg und, glaube ich, und Sachsen ausfallen im Bundesrat für die jetzige Regierung, na, dann sind sie eine lahme Ente. Dann sind sie nur noch nur mit halber Kraft.
Da muss man dann möglicherweise über manche Brandmauern und über manche Gräben...
Die werden abgetragen, die Brandmauern, das sage ich jetzt schon.
Sie brechen vielleicht auch zusammen.
Also die rote Brandmauer, die wird sofort geopfert nach der Wahl, um die Linken ins Boot zu kriegen.
Die ist ja schon geopfert.
Die ist ja schon weg.
In Thüringen schon die ganze Zeit, die haben es geduldet als CDU.
Aber was ich jetzt nicht verstehe, erklären wir das bitte mal, du kommst ja mehr aus einer anderen Richtung. Warum lässt sich die Linke im Bundestag Hälfte März zweimal über den Zaun und lässt sich dafür nichts geben oder kaum was geben? Verstehst du das?
Die lässt sich schon was geben.
aber wieder nicht öffentlich, sondern öffentliches
Wirksam. Das Wesentliche ist, die frönen dem Zeitgeist, weil der Zeitgeist heißt gegenwärtig bei den bürgerlichen Parteien Verbot der AfD. Ja. Und die biedern sich jetzt an,
die Linken, zwar
als Vorleistung, dass sie eine möglicherweise, so wie in Thüringen ja auch, im Grunde genommen als Führende mit dem Ministerpräsidenten, und da haben sie ja sozusagen eine Blaupause, dass wir doch eigentlich die Lieben sind und wir können mit euch, mit CDU oder SPD oder so, können wir doch auch eine Regierung
machen. CDU,
nehmt uns einfach ins Bett und gemeinsam lasst uns die AfD verbieten. Das ist
der Plan.
Ist das, was sie da haben, und sie wollen im Grunde genommen aus der Schusslinie raus und sie biedern sich an, und in Thüringen sind sie im Grunde genommen das Zünglein an der Waage. Du kannst gegen die Linken in Thüringen nicht
regieren,
sonst ist fertig mit Pumpe im Schacht. Ja, und das wird sich vielleicht in anderen Teilen genauso in der Konstellation ergeben, und darauf spekuliert die Linke. Und jetzt ist ja natürlich die Frage, ist diese Linke überhaupt noch links?
Nee.
Ja, das ist doch die eigentliche Frage.
Wenn ich meinen Genossen ernst nehme, den Porsche-Fahrer aus dem Bundestag, ich meine, die Linke, solange sie eine DDR, ehemalige DDR, Gebietslinke war, hatte sie eine Funktion und hatte auch eine klare Perspektive. In dem Moment, wo Oskar die Linke zwangskollektiviert hat mit den Westlinken, die wären doch in der Regel bezeichnet worden als Geisterfahrer, als mit dem Leben nicht verbunden. Und die Westlinke hat die Ostlinke übernommen. Und deshalb ist das auch der Totengräberperspektive die Linke,
nein,
der jetzige Zustand.
Ich will dir mal dazu sagen, also die PDS und so weiter, die haben ja noch Marx und Engels studiert.
Die hatten noch Realpolitik abmachen.
Die hatten noch ein Bildungsjahr und hatten Realpolitik und waren die Kümmerer.
Ja.
So, und von der jetzigen Linken
kommt nichts mehr.
Denke ich mal, also 80% haben noch nie ein marxistisches Buch aufgeschlagen. Ja. Die sind so unbeleckt von marxistischer Theorie, dass du davon, also sage ich mal, rot, links, kannst du vergessen. Und wenn überhaupt, sind die Vogue. Die wollen mehr Flüchtlinge, die wollen alles das, was die Grünen wollten, nur ein bisschen anders. Ein
bisschen schärfer.
Ja, und die SPD will das ja auch. Die sind ja alle so Vogue, und die Frau, die Vorsitzende, wie heißt die Bar, die hat ja gesagt, unsere Feinde sind die Unternehmer auf den
YouTube. Was habe ich gesagt vorhin, ja, mit dem Finanzamt?
Ja.
Ja.
Ja, also wir haben eine ganze Menge. Du hast vollkommen recht, wenn die Bürger sich nicht bewegen und möglicherweise in den Konstellationen der neuen Regierung, die in den nächsten Wahlen passieren müssen, und sich da outen, oder wenn nur mit so ein paar Zuckerlitter abgespannt, wird das noch ein paar Jahre so weitergehen.
Das geht 2 Jahre weiter, und dann kommt der Tag der Offenbarung, um es mal jetzt christlich zu sprechen, Tag des jüngsten Gerichts, wenn die Kassen leer sind. Dann kommen dramatische Einschritte, dramatische.
Ja, aber das hilft uns ja gar
nicht. Uns jetzt hilft es nicht.
Argentinien hat den dritten Staatsbankrott.
Ja.
Und die kamen trotzdem. Was haben sie gemacht die ganze Zeit? Argentinien hat den Lebensstandard der Menschen immer weiter runtergemacht.
Ja,
immer durch die Dramatik, ist alles schlecht.
Ja, ja.
Dann gehen die, und dann ziehen die Kinder wieder zu den Eltern, und dann machen sie größere Wohneinheiten.
Ja, ja, ja.
Dann überleben sie, und dann graben sie auch den Vorgarten um, und dann machen sie Karotten daraus oder so. Das ist ein Weg, der hat bisher in Argentinien auch nicht zur Revolution geführt. Ja? Und dann kommt jetzt der Kettensägen-Typ da, der Milei, und sagt hier, und das ist ja das, womit die Chile und die Allende-Regierung beseitigt haben mit dieser Konzeption. Und jetzt ist in Chile wieder einer dran, der ist der vergöttert den Pinochet.
Ja, ich weiß.
Das heißt, in der ganzen
Welt ist
wieder Blindflug angesagt und so weiter. Und da muss jetzt, und ich habe den Eindruck, dass die gegenwärtige Opposition da auch sehr schwach auf der Brust ist und hat noch kein richtiges Konzept.
Richtig. Na gut, dann beschließen wir unsere heute etwas lustige Runde. Wir machen mal geguckt in die Glaskugel.
Das war ja nicht lustig, so, wenn ich mir überlege, die Perspektive.
Die Perspektive ist finster.
Und da muss man, jeder muss für sich sagen, mache ich dann was oder mache ich nichts. Ja.
Tja, gemäß dem deutschen egomanischen Grundprinzip, denke ich, wird hier nicht viel passieren.
Doch.
Ich sage nein.
Ja, der Glaube,
das an. Du glaubst daran, ich glaube da nicht dran.
Ich bin
bei Rosa Luxemburg.
Nein, wir sind ja völlig einig, dass das Geld und das elendigere Leben, das, was da kommt und wo das Geld an alle wird und da immer mehr Bürger davon betroffen sind, das führt irgendwann an einer Stelle zu dem. Und da gibt es kein Garantiekonzept. Das ist manchmal was ganz Simples.
Wie in Tunesien.
Ja,
der Gemüsehändler verbrennt sich und es kommt ein revolutionärer Sturm daraus.
Na gut, ich wollte nicht, dass einer sie verbrennen muss.
Nee.
Na denn.
In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, mein Freund. Tschüss.
Ciao.